ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. In 30 Sekunden geht es in einer Sonderfolge, Sie ahnen es, um Afghanistan.
Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Evo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de/worksbest.
Wissen Sie, was erstaunlich ist? Dass Terroristen und Extremisten eine Fähigkeit besitzen, die sich so ziemlich alle Politiker wünschen. Es ist die Fähigkeit, Menschen in einer gemeinsamen Sache zu vereinen.
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
Al-Qaidas terroristische Attacken auf die USA vereinten am 11. September 2001 die gesamte westliche Welt. Und alle waren sich einig, dass so etwas Furchtbares nie wieder geschehen dürfe. Alle waren sich einig, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden müssen, die dieses abscheuliche Verbrechen zu verantworten hatten. Und jetzt, 20 Jahre später, sind wir, zumindest die so oft zitierte westliche Welt, uns einig, dass wir so schnell wie möglich raus wollen aus Afghanistan. Und so schnell wie möglich nicht mehr daran erinnert werden wollen, dass die Ereignisse dieser Woche so deutlich ein düsteres, negatives Spiegelbild unserer Hoffnung und unseres Selbstbewusstseins von damals bilden. Meine drei Gäste in dieser Folge stehen für die entscheidenden Aspekte in dieser Tragödie namens Afghanistan. Christoph Reuter berichtet, wie sich die aktuelle Lage im Land und in der Hauptstadt Kabul unter der neuerlichen Taliban-Herrschaft entwickelt. Mark Pitzke analysiert, welche Auswirkungen der Fall Afghanistans auf den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden und die innere Spaltung Amerikas hat. Und Maximilian Popp erklärt, was die Lage in Afghanistan für Flüchtlingsbewegungen und somit auch für Deutschland bedeutet. Am Freitagmittag habe ich Christoph Reuter erreicht, den ich am Ende einer furchtbaren Woche für Afghanistan danach fragte, wie er die Ereignisse, die am Sonntag mit dem Fall von Kabul begannen, erlebt hat.
Ich habe ja viel über Irak, über Jemen, über Syrien gearbeitet. Insofern kenne ich, dass die Lage dramatisch wird und man extrem schnell versucht, aus unzugänglichen Gegenden Informationen zusammenzutragen. Aber was ich so noch nie erlebt habe und was die letzten 4, 5 Tage außerordentlich anstrengend gemacht war, war das im Minutentakt zwischendurch sich so ziemlich jeder meldete, den wir kennen in Afghanistan und händeringend uns anflehte regelrecht, könnt ihr mich irgendwie außer Landes bringen? Könnt ihr mich auf die Listen setzen? Wie komme ich zum Flughafen? Bis hin dazu, dass Leute, die von denen ich wusste, dass sie für die US-Armee gearbeitet haben, die sagten, ja, ich war mal bei der GIZ, ich habe für die Deutschen gearbeitet. Diese Verzweiflung zu spüren von ganz vielen Leuten, die zwar alle ahnten, dass es irgendwie zu Ende gehen wird, aber es nicht so wirklich realisierten, das hat die letzte Woche extrem aufreibend, zehrend gemacht, weil man für online, für das Heft die Geschichten recherchiert, irgendwann auch noch schreiben muss zwischen Mitternacht und morgens. Und dann ab 5 Uhr morgens, sozusagen 8 Kabuler Zeit, sich die Leute von dort meldeten und fragten, ja, was ist jetzt?
Konntest du den Leuten helfen? Konntest du Leuten die Ausreise aus Afghanistan ermöglichen oder dabei helfen?
Unsere Mitarbeiter, die Afghanen, die seit Jahren für uns gearbeitet haben, die stehen auf den Evakuierungslisten des Auswärtigen Amtes, zum Teil noch anderer Regierungen, falls es irgendeine Möglichkeit gibt, auf deren Flugzeuge zu kommen. Das Problem ist nur, was viele auch in den Krisenstäben nicht begreifen. Auf ein Flugzeug zu kommen, ist nicht mehr das Schwierigste. Der absolute Flaschenhals, der weitgehend die Evakuierung von Afghanen im Moment unmöglich macht, ist das Problem, überhaupt auf den Flughafen zu kommen. Es gibt einen Sicherheitsring sozusagen von US-Soldaten, dann von ehemaligen afghanischen Special Forces, die vermutlich, so genau weiß man das nicht einmal, von den Türken kommandiert, eingesetzt werden, weil das türkische Militär offiziell noch den Flughafen kontrolliert. Und drumherum stehen nochmal Taliban. Und wir haben von fast niemandem gehört, der in den letzten Tagen da durchgekommen wäre, weil die einfach keinen durchlassen. Unser Hauptrechercheur fürs Heft wurde zusammengeschlagen von US-Soldaten. Andere wurden bedroht von Taliban und die Special Forces, die wissen, dass sie nicht mit ausfliegen, scheinen wenig Interesse daran zu haben, anderen Menschen zu helfen. Das ist etwas, das hat so keiner so recht auf dem Plan, damit hat keiner gerechnet. Aber das ist absolut fatal, weil was nützt es, dann halbleere Flugzeuge zurückzuschicken, wenn man die Leute nicht auf den Flughafen bringen kann. Und das ist immer noch nicht gelöst.
Hätten die USA bleiben müssen?
Naja, es gibt das Ironische ist, die afghanische Regierung, aber auch ganz viele in den Ministerien, ganz viele ganz normale Afghanen selber, die haben gerne an diese verbreitete Mär geglaubt, dass die Amerikaner nie wieder weggehen werden. Dass die Amerikaner ganz düstere Interessen haben. Vielleicht gäbe es Gold oder Diamanten irgendwo oder es gäbe ein geopolitisches Great Game, aber die würden nie wieder gehen, das würden die immer nur behaupten, aber in Wirklichkeit würden sie bleiben wollen. Das hatte den Vorteil, dass man sie heftigst kritisieren konnte, aber gleichzeitig ja überhaupt keine Verantwortung übernehmen musste. Man muss ja nicht sagen, okay, wir sollten auf eigenen Beinen stellen, weil die ziehen demnächst ab, sondern intern hieß es immer, naja, die bleiben sowieso und dann können wir ja machen, was wir wollen. In Klammern, wir plündern das Regierungsbudget, wir plündern die Treibstoffvorräte der Armee, wir verkaufen die Munition, wir tun alles, um uns zu bereichern, aber der Staat ist uns eigentlich egal.
Und haben die Amerikaner da nicht auch, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber haben die Amerikaner da nicht auch an dieser Mär, die du gerade angesprochen hast, ein bisschen mitgestrickt, weil sie sich nicht immer ganz klar committed haben, bleiben wir jetzt noch ein bisschen, bleiben wir noch ein bisschen länger oder so?
Ja, natürlich. Das galt aber für alle, also für die Amerikaner allen voran, weil wenn sie gehen, gehen alle. Wenn sie bleiben, dann können auch die anderen bleiben. Aber diese Feigheit der Öffentlichkeit, nicht einzugestehen, wie der Zustand eigentlich ist, den haben alle geteilt. Also Deutschland hatte mal einen ziemlich mutigen Botschafter vor 12 Jahren, der ungeschönt die Berichte nach Berlin geschickt hat, wie die Lage wirklich ist. Das wollte aber niemand hören. Der wurde dann nach 2 Jahren versetzt, obwohl er gern geblieben wäre. Niemand wollte hören, wie die Lage wirklich ist, weil dann hätte man ja als Lügner dagestanden mit allem, was man vorher gesagt hat. Heiko Maas, der Außenminister, hat ja noch bis Anfang der Woche gesagt, gelogen. Das konnte ja keiner wissen, was da passieren würde. Und wir waren nicht im Bilde, was überhaupt nicht stimmte. Die Botschaft hatte ihm sehr, sehr dringlich und detailliert Warnungen geschickt in den Tagen vorher, als sich abzeichnete, dass es wahrscheinlich kollabieren wird. Maas hatte noch im Juni gesagt, ja, also man sollte da schon weiter bleiben, damit man eine friedliche Verhandlungslösung mit den Taliban erreichen kann und sie nicht militärisch die Macht übernehmen. Obwohl völlig klar war, absehbar war, dass die Taliban sich auf diese Verhandlung nur einlassen, um Zeit zu gewinnen und um sicherzugehen, dass die Amerikaner allen voran auch wirklich abziehen.
Das ist eine ungünstige Kombination, ne? Wenn du auf der einen Seite Dilettantismus, sage ich jetzt mal vorsichtig, walten lässt und auf der anderen Seite irgendwie diese Mär entstehen lässt und nicht konterst.
Na, es war dieser ganze Afghanistan-Einsatz war ein Joint Venture des Selbstbetrugs. Und zwar sowohl auf ausländischer Seite, wie aber auch auf afghanischer Seite. Zumindest auf afghanischer Seite, wenn es um die Eliten, die Regierung in Kabul, den großen Städten geht. Die keine ernsthaften Versuche unternommen haben oder wenig ernsthafte Versuche unternommen haben, die Bevölkerung wirklich auf ihre Seite zu ziehen. Und offen und ehrlich darüber zu sein, dass die Ausländer natürlich irgendwann abziehen werden. Und was die Frage angeht, hätten die Amerikaner bleiben sollen, wenn es in der amerikanischen Öffentlichkeit eine Akzeptanz dafür gäbe, dass man sagt, ja, wir erklären jetzt Afghanistan zum 52., 53. Bundesstaat oder wir beherrschen es als Kolonie, dann hätte man das tun können. Aber natürlich würde es diese Bereitschaft nie geben. Und auch die Taliban hätten unglaublichen Aufwind erfahren, wenn die Amerikaner gesagt hätten, okay, wir bleiben jetzt für immer. Das ist nicht durchsetzbar, das ist nicht vermittelbar.
Die USA haben die Situation falsch eingeschätzt. Die berühmteste Spionagenation der Welt war nicht in der Lage, im Vorfeld zu wissen, wie stark die Taliban geworden und wie dicht sie in der Bevölkerung vernetzt waren. Aber zählt das überhaupt noch für die Menschen zwischen Seattle und Miami? Als Joe Biden zum ersten Mal Stellung bezog, am Montagabend unserer Zeit, stand ein trotziger Mann am Rednerpult. Der Fehler nur bei den ehemaligen Verbündeten in Afghanistan ausmachte und eisern oder uneinsichtig seinen Kurs verteidigte. Tags darauf habe ich unseren US-Korrespondenten Mark Pitzke dazu befragt.
I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland.
Ja, Mark, hätten die USA in Afghanistan bleiben müssen? Also aus rein innenpolitisch-amerikanischer Sicht?
Aus innenpolitischer amerikanischer Sicht überhaupt nicht. Ich glaube, viele Amerikaner waren sich überhaupt nicht mehr bewusst, dass man noch da ist. Das Thema ist hier völlig runtergefallen, also bis vor kurzem. Die Umfragen sagen alle, dass die große Mehrheit der Amerikaner für den Abzug ist, dass sie sagen, 20 Jahre ist genug. Es bringt alles nichts, es wird sich nichts ändern. Die Entscheidung des Abzugs ist völlig gerechtfertigt, auch wenn Biden da von Trump irgendwie so einen schlechten Deal hingelegt bekommen hat, wo so eine Timeline drauf war, so eine Deadline. Aber die Tatsache, dass da noch Amerikaner waren oder jetzt noch sind, ist tatsächlich etwas, was hier innenpolitisch überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen war. Ich glaube, die Amerikaner sind kriegsmüde. Das ist eine völlig neue Generation jetzt inzwischen, auch 20 Jahre nach dem 11. September. Und es ist schwer zu verstehen und den Amerikanern schwer verständlich zu machen, warum man da überhaupt noch ist. Also Osama bin Laden ist getötet, andere Al-Qaida und IS-Chefs sind nicht mehr da. Die Taliban waren weg und deswegen war die Mission eigentlich erledigt aus enger Sicht. Und das hat Biden ja auch in seiner Rede an die Nation jetzt klargemacht. Das Problem für Biden ist halt nur die Art und Weise, wie das jetzt abgelaufen ist. Er hat ja noch vor kurzem gesagt, nein, er könnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Taliban da jetzt so schnell ihren Siegeszug durch das Land machen. Und das würde noch, also nach Schätzungen der Geheimdienste und des Militärs, das hat ihm auch das Pentagon wohl gesagt, würde das noch Monate, wenn nicht Jahre dauern.
Und nicht nur Präsident Joe Biden hat die Lage völlig falsch eingeschätzt, wie dieser O-Ton vom 8. Juli zeigt, sondern auch sein Außenminister Antony Blinken, der tags zuvor davon sprach, dass sich die Lage ja nicht in einem Zeitraum von Freitag bis Montag so grundlegend ändern werde.
So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.
I don't think it's going to be something that happens from a Friday to a Monday. So I wouldn't necessarily equate the departure of our forces in July, August, or by early September with some kind of immediate deterioration in the situation.
Das war natürlich völlig falsch. Also die sind intern, sagen die auch, die sind davon völlig überrascht gewesen. Was da jetzt genau passiert ist, wer da was übersehen hat, wer da gepatzt hat, wer da das verbockt hat, das wird sich natürlich jetzt noch rausstellen. Es erinnert mich so ein bisschen an das Geheimdienstversagen vor dem 11. September, vor 20 Jahren. Das ist wie ein Déjà-vu. Die Amerikaner wussten ja, dass Al-Qaida sowas plante. Es gab ja sogar so ein Merkblatt für George W. Bush, wo das oben fett drüber stand. Und das haben die ignoriert. Und es scheint mir jetzt wieder so ein Mechanismus zu sein, dass die Warnungen, die von irgendwoher vielleicht gekommen sind, ignoriert wurden, dass das Militär sich überschätzt hat und dass das jetzt so vor allem mit diesen Bildern und den Szenen vom Flughafen Kabul abläuft, das ist natürlich für Biden ziemlich problematisch. Die Entscheidung war richtig, die Abwicklung war völlig daneben oder ist noch völlig daneben.
Ne? Ja, das während die ganze Welt zuschaut. Nicht zum ersten Mal, du weißt, worauf ich anspiele, Marc, wenn die USA einen Kriegsschauplatz äußerst hastig verlassen.
Ich meine, Fotos lügen nicht oder Fotos erzählen eine ganz bestimmte Geschichte, die nicht vollständig ist, aber doch für Biden ziemlich verheerend sein kann. Es gibt aber auch andere Meinungen, die sagen, ja gut, wir müssen jetzt im Moment ist das alles ziemlicher Mist. Aber wir müssen mal einen Schritt zurücktreten. Also es ist nicht nur der Morning After, der interessant ist, sondern auch der Morning After the Morning After. Das ist eine Kolumne gewesen jetzt von Tom Friedman in der New York Times, der sagt, also wenn sich der Staub ein bisschen gelegt hat, wird klar werden, dass es die richtige Entscheidung war, prinzipiell. Und dass das ganze Drama, das wir jetzt im Moment durchleben oder dass die Leute dort durchleben und wir darüber berichten, dass das vergessen wird. Bin mir da nicht so sicher. Man erinnert sich sicherlich auch heute noch an 1975 Saigon. Das ist auch nicht vergessen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass der Wirbel hier in den USA hauptsächlich von der Politik und von den Medien kommt. Aber die normalen Leute auf der Straße, die sehen das so aus dem Augenwinkel und sagen, ja, schlimm, schade, traurig, furchtbar. Und dann widmen die sich ihren eigenen Problemen. Wir haben hier die vierte Corona-Welle gerade. Wir haben die Rechtsextremen, die weiter rumoren. Wir haben Trump, der weiter intrigiert. Also ich glaube, die Kapazität der Amerikaner, da jetzt auch noch groß sich drüber aufzuregen, im Moment ist sehr gering.
Noch einmal Joe Biden, diesmal im Oktober 2011. Kurz nach dem 10. Jahrestag des Afghanistan-Einsatzes.
We decimated Al-Qaida Central. We have eliminated Osama bin Laden. That was our purpose. But we are leaving in 2014, period. And in the process, we're going to be saving over the next 10 years another $800 billion. We've been in this war for over a decade. The primary objective is almost completed. Now all we're doing is putting the Kabul government in a position to be able to maintain their own security. It's their responsibility, not America's.
Das kommt wirklich darauf an, wie das jetzt weitergeht. Ob die das schaffen, die Leute zu evakuieren, dass sie da nur Ausländer an den Flughafen lassen und keine Afghanen. Das ist natürlich ganz schlimm für die Leute, die da ihr Leben für uns gegeben haben. Für uns Reporter, für das Militär. Also eine humanitäre Katastrophe. Die Frage ist, wie schlimm ist eine humanitäre Katastrophe heutzutage noch? Gerade hier in den USA ist die Schmerzgrenze ziemlich hoch inzwischen, finde ich. Also auch mit Corona, also wir haben, was weiß ich, wie viele Corona-Tote. Das geht immer weiter, irgendwie stumpft man dann ab und die Kapazität da noch groß sich drüber aufzuregen, ist schwierig.
Das ist ein so furchtbarer Gedanke, Marc, und ja. Ich glaube, du hast so recht damit.
Ich will auch nicht zynisch sein, aber es ist etwas, was ich beobachte in meinem Bekanntenkreis hier, in meinem Kollegenkreis hier. Also diejenigen, die am lautesten schreien, sind halt wir als Journalisten, weil wir darüber berichten müssen, berichten sollen. Aber die Frage ist, hört jemand das so richtig?
Ja.
Nimmt das jemand wahr noch?
Kann es einfach sein, dass die Amerikaner und irgendwie auch die Deutschen, finde ich, einfach keinen Bock mehr auf das Thema haben? Dass sie sagen, okay, ey, tut jetzt weh, ist scheiße für die Afghanen und die Afghaninnen und für alle Menschen, die sich jetzt mit den Taliban wieder arrangieren müssen. Aber wenigstens haben wir dieses Thema nicht mehr am Hals und irgendwann redet auch keiner mehr drüber.
Mhm. Hast du völlig recht. Also ich sehe das auch so. Das ist, wie du sagst, es ist eine total furchtbare Sichtweise, zynisch, eiskalt. Aber es klang auch so immer wieder durch bei dem, was Biden gesagt hat. Genau so. Nach dem Motto, 20 Jahre sind genug, hat er auch völlig recht mit. Es wird sich nichts ändern. Wir haben unsere Grundmission schon lange erreicht. Es war nicht das Nation Building. Es ging nicht darum, Afghanistan jetzt in ein Land mit westlichen Werten zu machen. Es ging darum, dass man das Homeland schützt.
Ist das so oder war das zwischendurch mal anders?
Das war zwischendurch natürlich völlig anders, gerade auch unter Obama. Dass man so ein bisschen im Rausch ist und sagt, guck mal, jetzt haben wir den Frauen und den Mädchen in Afghanistan diese Freiheiten gegeben. Mensch, toll, Amerika, das Land, das seine tolle Demokratie exportiert und seine Werte. Aber das geht natürlich nicht und das kann man auch nicht militärisch durchsetzen. Das geht überhaupt nicht. Ne? Und das war auch nicht der Sinn der Sache. Also ich erinnere mich an die Rede von George W. Bush. Und war das im Oktober 2001, als er halt gesagt hat, wir gehen nach Afghanistan, um die zur Verantwortung zu ziehen, die das World Trade Center, das Pentagon und den Kongress angegriffen haben.
I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there.
Du hast jetzt schon mehrmals die Rede angesprochen, die ich auch bemerkenswert fand. Ich frage mich, muss Biden das so einseitig sagen? Muss er das so klar darstellen, weil es einfach momentan die Haltung in der Gesellschaft trifft? Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Ist das vielleicht sogar genau seine Strategie, weil er hofft, die Kriegsmüdigkeit ist so wichtig, dass die US-Bürgerinnen und Bürger das für sich nutzen, am Tag nach dem Morgen?
Interessante Frage. Also es ist natürlich einerseits, und da kam die Kritik jetzt auch sofort unmittelbar nach der Rede von den Republikanern, dass das eine Wahlkampfrede war. Ne? Dass das eine Rede war, die man auch im Wahlkampf hätte halten können, um den Umfragen gerecht zu werden, die es dazu gibt. Also dass die Mehrheit der Amerikaner eben sagt, wir haben die Nase voll, es reicht und tschüss. Aber ich glaube persönlich auch noch so ein bisschen, und das konnte man auch nicht nur zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen hören, dass das tatsächlich seine Meinung ist, dass er da wirklich auch hintersteht. Das ist nicht aufgesetzt. Der ist ja nun schon seit Jahrzehnten im Geschäft außenpolitisch. Ich glaube, dass er das tatsächlich so meint und wie es Hagen immer, Biden ist so ein Empath, er ist so gefühlsbewusst und umarmt einen und ist so emotional, aber in der Hinsicht ist er halt doch wirklich knallhart. Und das schockiert die Leute so ein bisschen. Ne? Und die sagen, oh, das ist gar nicht Biden, das sagt er nur so. Ich glaube, dass er wirklich so denkt. Ich nehme dem das ab. Ich glaube nicht, dass das nur eine reine Wahlkampfstrategie ist.
When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just a little over 3 months after I took office.
Trump ist ja das Interessante, der ist ja nicht auf Twitter mehr, aber er twittert weiter im Sinne, indem er seine Tweets als Pressemitteilungen rausgibt. Das heißt, man kriegt also irgendwie alle 15 Minuten eine E-Mail from the desk of the 45th President. Und die, das ist dann wie ein Statement vom Ex-Präsidenten, aber das ist dann manchmal auch nur so ein Tweetsatz, ne? So irgendwie, ich hab's doch gewusst, oder wäre ich Präsident, wäre das alles anders, so mit Ausrufzeichen. Also der diktiert das und dann wird das als Pressemitteilung rausgeschickt. Und da seit Tagen ist er schon dabei, den beiden völlig niederzumachen. Natürlich
kann ich da mal kurz einhaken?
Ja.
Wäre ich Präsident gewesen, hätte ich das anders gemacht. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, hat er das doch angefangen.
Genau.
Also im Grunde hat Trump doch mit den Taliban Verhandlungen angefangen und hat auch das Datum für den Abzug schon ausgehandelt.
Ganz genau, aber das natürlich hat Trump die Weichen dafür gestellt. Der wollte ja die Taliban sogar ins Weiße Haus einladen. Also Trump hängt da mit drin in dem Ding, der kann da nicht viel sagen. Und deswegen sind die Republikaner auch so ein bisschen vorsichtig. Man hört von den Republikanern sogar oft, dass die Verantwortung nicht nur bei Biden liegt, sondern bei allen vier Präsidenten. Die streuen das dann so ein bisschen, ne? Bush, Obama, Trump und Biden. Aber dass Biden, und da bin ich der gleichen Meinung, dass Biden natürlich die Verantwortung trägt jetzt für diesen...
Für das Wie, ne?
Für das Fuck-up, ja. Ne? Pardon my French.
Vielleicht hat Joe Biden tatsächlich Glück und sein Fuck-up wird in naher Zukunft, am Tag nach übermorgen, um bei Mark und Tom Friedman zu bleiben, keine Rolle mehr spielen. In Deutschland hingegen hat das Militär einen ganz anderen Stellenwert und die Kriegsmüdigkeit stellt sich hierzulande auch ganz anders dar. Und noch wichtiger als die Frage, ob Deutschland am Hindukusch verteidigt werden muss, scheint für unsere Landsleute inzwischen die Frage zu sein, was mit den Menschen geschieht, die jetzt versuchen, Afghanistan in Angst zu verlassen und das auch schaffen. Darüber habe ich am Mittwochabend mit meinem Kollegen Maximilian Popp gesprochen und auch über diesen Herrn hier.
Die Europäische Union muss sich darauf vorbereiten, dass es Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa geben könnte. Wir müssen diesmal rechtzeitig in der Region, in den Herkunftsländern humanitäre Hilfe leisten. 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen einen geordneten Schutz für die, die Richtung Europa streben.
Wenn jetzt deutsche Politikerinnen und Politiker vor neuen großen Migrationsbewegungen warnen, wie es beispielsweise CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet getan hat, dann ist das etwas Wohlfeil. Denn die Wege nach Europa, nach Deutschland sind versperrt. Die Flüchtlingskrise 2021 ist wieder einmal vor allem eine Krise für die Menschen, für die Betroffenen, weniger für die Staaten in Europa.
Da hake ich gleich mal ein, Max. Du hast Laschet angesprochen, auch Söder warnt davor, dass sich eine Situation wie 2015 wiederholt. Du hast es Wohlfeil genannt. Ich wollte dich fragen, ist das überhaupt ein valider Punkt? Und da musst du mir vielleicht nochmal erklären, warum das nicht so ist und warum die Grenzen dicht sind, genau. Oder ist das, und das wäre meine Analyse, ein wirklich perfider, fast schon widerlicher Wahlkampftrick?
Ja, Wohlfeil war die diplomatische Formulierung. Man kann es auch schäbig nennen. Also aus vielerlei Gründen. Zum einen, da sind Menschen in Afghanistan in Todesangst. Menschen klammern sich, wir haben die Bilder gesehen, an Flugzeuge, fallen dann von den Flugzeugen. Es ist unbeschreibliche Szenen, die sich da zugetragen haben. Und das Erste und Einzige, was unserem CDU-Kanzlerkandidaten einfällt, ist vor einer Wiederholung von 2015 zu warnen. Es ist schon erschütternd. Und es ist, und das hatte ich angedeutet, eben auch komplett unbegründet. Die Situation 2021 ist mit der Situation 2015 nicht zu vergleichen.
Kann man das so deutlich sagen, Max? Warum ist denn die Situation so anders als 2015?
Wenn es jetzt heißt, nee, wir wollen kein zweites 2015, dann bedeutet das, wir wollen nicht, dass nochmal Menschen in großer Zahl, Geflüchtete in großer Zahl nach Deutschland kommen. Da kann man zum einen sagen, wäre es nicht unsere Mitverantwortung, Menschen aufzunehmen in einer Situation, wo die Tragödie Afghanistan ja in nicht unwesentlichen Teilen von uns mit verschuldet ist. Zum anderen aber, und die Frage stellt sich im Moment leider gar nicht so richtig, denn die Wege nach Europa sind ohnehin versperrt. Und zwar beginnend von Afghanistan, wo die Leute gar nicht richtig rauskommen, weil die Taliban die Grenzen kontrollieren, über die iranisch-türkische Grenze, die de facto kaum mehr passierbar ist, weil die Türkei dort eine Mauer baut und weil sie dort 30.000 Soldaten hinbeordert hat. Und es zieht sich weiter bis nach Griechenland und dem Balkan, wo inzwischen viele Zäune stehen, wo die griechischen Grenzschützer zum Teil mit brutaler Gewalt rechtswidrig Flüchtlinge abweisen oder sie abschieben aus Griechenland in die Türkei. Also eine Situation wie 2015, als man relativ gefahrenlos als Schutzsuchender aus dem Nahen Osten bis nach Mittel- und Nordeuropa gelangen konnte, die Situation existiert so heute nicht. Deswegen ist dieses Gerede von 2015, darf sich nicht wiederholen. Wie du gesagt hast, Olaf, einfach Populismus und Wahlkampf und spielt auf, finde ich, sehr ungute Weise mit den Ängsten von den Menschen hierzulande. Also da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob ein Politiker wie Laschet, der diese Ängste bedient, wirklich die Charakterfestigkeit mitbringt, die man von einem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland eigentlich erwarten müsste.
Ach, wenn es doch nur Laschet wäre. Aber es gibt viel schlimmere Aussagen von Politikern, die sich anmaßen, nur das Beste für Deutschland zu wollen. Einer von ihnen wäre übrigens fast an Laschets Stelle Kanzlerkandidat geworden.
Klar ist aber auch, im Hinblick auf 2015, es muss natürlich geklärt sein, dass es keine unkontrollierte Wanderungsbewegung gibt. Aber ich sage das auch, 2015 nicht wiederholen bedeutet für uns auch keine Instrumentalisierung dieser Migrationsfragen und der menschlichen Schicksale in einem Wahlkampf.
Hier lohnt es sich, genau hinzuhören, denn das ist schon ein krasser Trick. Erst bringen wir das Thema auf, damit es ja in den Köpfen hängt und zum Instrument der Partei wird, die stets mit der Sicherheitslunte wedelt. Und sagen im nächsten Halbsatz, dass es bitte nicht im Wahlkampf instrumentalisiert werden soll. Aber es geht tatsächlich noch einen ganzen zackigen Zacken schlimmer.
Dass da jetzt scheinbar die Tore völlig geöffnet werden, es gibt überhaupt keine Regularien mehr, der am Flughafen steht, wird mitgenommen. Das ist an sich kein Krisenmanagement, sondern es ist ein völliges Versagen, so wie es schon letzte Woche durch die Bundesregierung stattgefunden hat.
Dieses Statement stammt wohlgemerkt vom Anfang der Woche, kurz nachdem sich Menschen in Kabul an Flugzeuge klammerten und die deutsche Regierung es eben nicht schaffte, möglichst viele Menschen aus Afghanistan zu retten. Schöne tiefe Kratzstimme hat er ja, der AfD-Hampel, aber ernsthaft, wie kommt man darauf, Fakten so zu missachten, nur um möglichst flüchtlingsfeindlich argumentieren zu können? Aber gut, kritisieren wir doch mal. Inwiefern trägt die Bundesregierung, tragen wir ein Mitverschulden an der Situation in Afghanistan?
Naja, also es war ja nicht allein unser Krieg, aber auch unser Krieg. Wir haben an Seiten der USA und anderer dort 20 Jahre lang gekämpft. Und wir waren jetzt dabei, überhastet und überlegt abzuziehen. Also auch da, es war natürlich eine zuallererste Entscheidung des US-Präsidenten Joe Biden, zuletzt oder schon auch seines Vorgängers Trump, amerikanische Truppen abzuziehen, aber die Deutschen haben ja da keine Sekunde gezögert, sofort mitzumachen. Man hätte ja auch überlegen können, beispielsweise, das nur am Rande, ob man nicht eine Mission zusammenbekommt zur Stabilisierung mit Soldatinnen und Soldaten verschiedener anderer NATO-Staaten ohne die Amerikaner. Wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Wenn man sagt, und ich glaube, man sagt es zu Recht, dass dieser überstürzte Abzug das Land jetzt in dieses Chaos oder in diese Katastrophe gestürzt hat. Insofern, es hat ja auch Angela Merkel eingeräumt, all die Jahre zuvor, das, was man sich dort vorgenommen hat, also eine belastbare, stabile Demokratie zu schaffen, ist so nicht gelungen. So. Aus verschiedenen Gründen, wo man jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen will. Aber es ist nicht irgendein Land, sondern es ist ein Land, in das wir zutiefst involviert waren.
Ich kann nur sagen, dass jetzt schon klar ist, dass unsere Hoffnungen, dass wir neben der Bekämpfung des Terrorismus und was das anbelangt, ist es ja inzwischen so, dass Al-Qaida heute solche Anschläge auf die Vereinigten Staaten von Amerika, wie das am 11. September 2001 gewesen ist, nicht mehr von Afghanistan machen könnten. Aber alles, was sich daran angeschlossen hat, ist nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben.
Und wenn in einem solchen Land nun eine extremistisch-fundamentalistische Gruppe die Macht übernimmt und deshalb sehr, sehr viele Menschen fliehen müssen, dann finde ich, ist das Mindeste, was wir tun sollten, zu sagen, wie können wir denen helfen und können wir einige von denen aufnehmen. Und jetzt nur so zu tun, wie viele deutsche Regierungspolitiker, als wäre es die Aufgabe der Nachbarstaaten und auf Iran zu zeigen und auf Pakistan und zu sagen, sollen die sich doch um die Menschen kümmern. Ich finde, da macht man sich's ganz schön einfach. Und ich finde es auch ein Stück weit verantwortungslos. Und da würde ich mir wirklich eine andere Politik der Bundesregierung jetzt wünschen.
Bevor wir dazu kommen, was man tun kann, hätte tun können oder jetzt tun kann. Ich muss das immer so ein bisschen mit Mark Pitzke spiegeln, mit dem ich vorher gesprochen habe. Den habe ich gefragt. Ich habe den Eindruck, zumindest auf Amerika bezogen, aber irgendwie inzwischen auch auf Deutschland und auf Europa bezogen, dass die Politik, die Handelnden in den Regierungen eigentlich das Thema nur noch weghaben wollen. Ja, es ist furchtbar, es ist schlimm, dass es, was jetzt mit den Afghaninnen und Afghanen passiert, es ist schlimm, was mit den Helfern passiert, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern und wir sind eigentlich total froh, dass das Thema jetzt aus dem Kopf ist und in einem halben Jahr, da reden wir da auch gar nicht mehr drüber. Wie siehst du das?
Vollkommen richtige Beobachtung. Es ist auch mein Eindruck und das ist sehr deprimierend. Und das gilt für Afghanistan, aber das gilt ja ganz grundsätzlich für das Thema Flucht und Migration. Also wir sind da einfach nicht bereit, als eines der reichsten Länder der Welt, als eines der sichersten Länder der Welt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Sondern wir wollen, dass andere für uns tun. Die Türkei, Libyen, wer auch immer. Es hat sich in Deutschland und es hat sich in Europa ein Konsens herausgebildet. Und ich muss sagen, leider hat sich dieser Konsens herausgebildet, dass man mit Flüchtlingen eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Und Flüchtlinge werden dann so wie Atommüll herumgereicht und geguckt, wer nimmt sie denn nun, solange sie nicht bei einem selbst landen. Und das ist eine wirklich erschütternde Haltung. Und ich finde traurig, dass es so weit gekommen ist. Und man sieht jetzt eben am Beispiel Afghanistan wieder, dass das aber der Konsens ist. Und die österreichische Regierung spricht jetzt darüber, ob man die Leute nicht in Nachbarstaaten Afghanistans abschieben kann, wenn Afghanistan schon nicht mehr geht. Die Bundesregierung sagt, ja, wir müssen sie vor Ort versorgen, sagt aber nicht, wie das funktionieren soll, ob man dann künftig mit dem iranischen Regime zusammenarbeitet. Also das Scheitern Europas in der Migrationspolitik, glaube ich, wird uns noch lange verfolgen. Und anzunehmen, dass sich nicht irgendwann auch rächen würde, wenn man einfach wegsieht und jede Verantwortung von sich weist, anzunehmen, dass sich das nie rächen würde und dass das nicht irgendwann auf uns zurückfällt, halte ich auch für naiv.
Ich kenne niemanden, der sich mit den Themen Migration, Flüchtlinge und den politischen Gefügen dahinter so gut auskennt wie du, Max. Ich möchte aber wissen, was in dir persönlich vorgeht, im Menschen hinter dem Experten, wenn du die Ereignisse siehst, die gerade geschehen.
Ja, es ist nicht ganz einfach, weil ich meine, eine Herausforderung an Journalisten ist natürlich immer, einen Schritt zur Seite zu treten und auch Abstand zu gewinnen, um es dann ja auch irgendwie einordnen und bewerten zu können. Aber gerade wenn man über Migration berichtet, so wie ich es tue, und das seit langer Zeit, dann gerät man schon an seine Grenzen, auch persönlich. Und es ist einfach nicht leicht, damit fertig zu werden. Zum einen natürlich die wirklich dramatischen persönlichen Schicksale, die auch jetzt wieder da sind. Und dann gleichzeitig aber eben das Wissen darum, dass wir da eine Mitverantwortung tragen, dass vieles von dem, was da passiert, auch da haben wir in früheren Podcast, Olaf, schon drüber gesprochen, die Entmenschlichung an Europas Grenzen, die Verrohung, wo Kinder, Frauen, junge Männer zurückgewiesen werden, geschlagen und das alles im Namen Europas. Und ich jetzt sehe, wie die Verzweiflung auch wieder der Menschen an diesem Flughafen in Kabul oder überhaupt in Afghanistan und dann der Unwille unsererseits da irgendwie ein bisschen mehr zu tun und maximal nochmal die Ortskräfte auszufliegen, aber das war es dann schon. Also das lässt einen schon zweifeln an unserem Selbstverständnis und an unserem politischen System und an der Idee der Europäischen Union, die ich ja toll finde und die ich auch immer verteidigen würde. Aber dass es diese EU, die für sich in Anspruch nimmt, ja auch eine Wertegemeinschaft zu sein, oft so schlecht hinbekommt, diese Werte dann auch in Krisensituationen entsprechend zu leben, das lässt mich manchmal schon wirklich verzweifeln. Deswegen, mein Weg damit umzugehen, ist darüber immer wieder zu berichten und mich und uns und uns alle irgendwie mit der Realität zu konfrontieren, dass zumindest niemand sagen kann, ja, aber ich wusste ja nicht, was da an den Grenzen passiert und ach, so. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, darüber zu berichten, möglichst wahrhaftig und möglichst hartnäckig. Und ja, das ist so der Teil, den ich da beisteuern kann, aber das ist natürlich sehr, sehr wenig angesichts der Dramen, die sich abspielen.
Zurück nach Kabul. Auch ohne konkrete Geheimdiensthinweise oder deren akute Beachtung ist es doch seltsam, dass die Annäherung an die Hauptstadt niemandem aufgefallen ist, der hätte vor Ort einschreiten oder zumindest reagieren können. Auch nicht dem hochgezüchteten Militärapparat der USA, der am vergangenen Wochenende sehr wohl die Geschehnisse in Kabul beobachtete. Christoph Reuter hat mir das erklärt.
Man war darauf vorbereitet, die Taliban würden mit 50 Pickups vielleicht versuchen anzugreifen. Die kann man auch aus einem Kilometer Entfernung in der Luft wunderbar ausmachen. Die wären eingeäschert worden. Aber die Art und Weise, und technisch gesehen muss man sagen, das war immens klug, es so zu machen, als Fußgänger, als eine Armee der Flaneure in die Stadt zu kommen, war Low-Tech und Low-Tech, das High-Tech vernichtend geschlagen hat, weil natürlich kann keine Drohne aus dem Himmel erkennen, handelt es sich bei diesem Fußgänger jetzt um einen Talib oder nicht, zumal die nicht einmal Langwaffen dabei hatten. Die hatten vielleicht Pistolen dabei, aber ansonsten waren sie überhaupt nicht zu erkennen, wenn sie nicht eben eine weiße Fahne ausgerollt haben und sich zu erkennen gaben. Und dieser Sieg, der einherging mit einem sehr, sehr disziplinierten Vorgehen. Wir wissen von keinen größeren Gefechten, die es in der Stadt gegeben hat. Die Schusswechsel, die es gab, das waren Wachleute, die Läden und Banken vor Plünderern beschützt haben. Das war am Flughafen die Versuche, andrängende Menschenmassen davon abzuhalten, auf das Rollfeld zu laufen. Aber ansonsten haben die Disziplin bewiesen, ihrerseits nicht kämpfend in die Stadt zu kommen und die Armee, die Polizei und so weiter, mit denen es vorher längst diskrete Verhandlungen gegeben hatten, die haben ebenfalls Order ausgegeben, nicht zu schießen, sich zurückgezogen, haben ihre Hauptquartiere, ihre Wachen aufgegeben und haben kapituliert.
Sind die Taliban von 2021 anders als die Taliban von 2001?
Ja und nein. Das Interessante ist, die Taliban, die noch personell dieselben sind wie vor 20 Jahren, zum Beispiel Mullah Baradar, den man jetzt auf den Bildern gesehen hat aus Kabul, der Sprecher des Politbüros, der hatte vor 30 Jahren die Taliban oder 25 Jahren die Taliban gegründet, gemeinsam mit Mullah Omar und anderen. So jemand wie er hat sich natürlich immens verändert. Der ist politisch geschult, der hat verstanden, wie die Welt funktioniert. Das ist kein Hinterwäldler mehr, wie er das vielleicht in Kandahar vor 25, 26 Jahren gewesen ist. Die Führungsschicht hat sich in der Tat verändert. Das große Risiko ist, dass das Fußvolk, die Kämpfer, dass die nachgewachsen sind. Das sind wieder 20-Jährige, 25-Jährige aus den Dörfern von Helmand, Kandahar, Uruzgan oder aus den Koranschulen aus Pakistan. Und das sind dieselben schlichten, leicht aufzuhetzenden Gestalten, wie es die Generation vor einem Vierteljahrhundert gewesen ist. Und egal, was die Taliban-Führung in Kabul heute oder in Katar erzählt, dass man niemandem Leid zufügen wolle und so weiter, die werden sich in persönlichen Fällen vielfach rächen wollen an Polizisten aus ihrer Gegend, vielleicht an Armeeangehörigen, für Verwandte, die umgebracht wurden, für tausend Dinge. Und das ist etwas, das wird die Führung nicht komplett verhindern können, selbst wenn sie es wollte. Und wir wissen nicht mal, ob sie es will.
Kannst du mir sagen, was die Taliban gerade machen und wie sich die Lage in den nächsten Tagen, Wochen deiner Meinung nach entwickeln wird? Ich weiß, es ist schwierig, es ist Spekulation, aber vielleicht gibt es Anhaltspunkte.
Nach allem, was wir natürlich vor allem aus Kabul, in geringerem Maße aus den Provinzen hören, sind sie mit großer Dringlichkeit dabei, ihre Macht zu konsolidieren. Sie wollen diesen Staat und vor allen Dingen die Bevölkerung kontrollieren. Also Afghanistan bislang war schon in einem Maße anarchisch. Also zum Beispiel für uns, für Journalisten, war es das mit Abstand freiste Land, um recherchieren zu können. Weil es keine Diktatur war, weil die Regierung sich nicht sonderlich dafür interessierte, alles unter völliger Kontrolle zu behalten, wie sie sich auch sonst nicht so sonderlich für das Land interessierte. Das wird sich unter den Taliban ändern. Das ist die mit Abstand kontrollbesessenste Islamistenfraktion jenseits des Islamischen Staates, die ich erlebt habe. Und dann wird die große Frage sein, wenn sie denn alles unter Kontrolle haben und wenn die letzten 6.000 Amerikaner in ihre Flugzeuge gestiegen sind und Kabul verlassen haben, was dann? Und dann nämlich wird die Welt, werden die Regierung auf ein paar völlig andere Themen schauen müssen, die jetzt komplett untergegangen sind.
Zum Beispiel?
Dass allen voran die Provinzen Herat, Faryab, Badris im Westen Afghanistans von einer absolut verheerenden Dürre getroffen worden sind. Dort ist das Getreide ab April auf den Halmen verdorrt. Und das Welternährungsprogramm hat schon im Sommer händeringend Alarm geschrien, dass zu den ungefähr 13 Millionen Afghanen, die jetzt schon mit Nahrungsmittelhilfe versorgt werden müssen, noch immens viele mehr dazukommen werden, weil gerade in diesen Gegenden, wo relativ viel Getreide angebaut werden konnte, weil das flache Gegenden sind, keine schroffen Gebirge, es keine Ernte gibt. Und auch in den umliegenden Ländern, wo bislang Getreide gekauft wurde, fällt die Ernte extrem schlecht aus, weil die Dürre ganz Südasien betrifft. Was heißt, es ist viel teurer und, weil Afghanistan hat hier nun keinen Hafen, es ist viel komplizierter, große Mengen Getreide nach Afghanistan zu bringen. Und es ist logistisch alles jetzt noch mal komplizierter. Dazu kommt die Gesundheitsversorgung. Die wurde in weiten Teilen der Provinzen von NGOs wie Ärzte ohne Grenzen und anderen besorgt. All diese humanitären Aspekte sind extrem gefährdet durch die Machtübernahme und durch deren Kollateralfolgen, wie zum Beispiel dadurch, dass die Zentralbank ihre Arbeit eingestellt hat, dass kaum noch Dollars im Land sind, stürzt der Kurs des Afghanis gerade ab. Das wird etwas sein, was auch die Taliban-Führung hoffentlich zumindest zu Kompromissen bringen wird, was Menschenrechtslage angeht, weil sie wissen, wenn der Westen aufhört, Hilfe nach Afghanistan zu schicken, dann werden ihn Teile der Bevölkerung einfach sterben.
Es war eine lange, eine harte, eine furchtbare Woche für Afghanistan.
seit Kabul erneut an die Taliban gefallen ist. Und es war erst die erste Woche unter den neuen alten Herrschern am Hindukusch. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Alle aktuellen Entwicklungen in Afghanistan können Sie jederzeit auf spiegel.de verfolgen. Diese besondere Episode wäre nicht ohne den besonderen Einsatz der beteiligten Menschen entstanden. Christoph Reuter, Marc Pitzke und Maximilian Popp haben Zeit für intensive Gespräche gefunden. Sven Preger hat die Entstehung dieser Folge mitbegleitet. Und Robert Hausburg hat die Herausforderung angenommen, diese Episode zu mischen und klanglich zu verbessern. Alle Podcasts des Spiegel und alle Audio-Stories finden Sie natürlich auf spiegel.de und in Ihrer bevorzugten Podcast-App können Sie sie auch abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Ihr Olaf Häuser.